Schwarze Löcher haben von Natur aus etwas Faszinierendes. Vielleicht ist es, weil es unsichtbare Biester im Universum sind, die im Weltraum lauern und manchmal vorbeiziehende Sterne in zwei Hälften zerreißen und ihre Überreste zerstreuen. Vielleicht ist es auch die überaus komplexe und beeindruckende Physik, die in den Biestern schlummert. Was immer es auch ist, diese seltsamen kosmischen Objekte faszinieren Wissenschaftler und Laien gleichermaßen. Aber woher kommen schwarze Löcher? Wie werden sie geboren? Heute zum ersten Mal mit einem Gast. Igis Kosmos hat noch einige sehr interessante Fakten am Ende des Videos für euch. Und zeitgleich mit diesem Video erscheint auch eins auf Igis Kosmos mit dem Thema, warum Riesensterne so groß werden können. Mit mir als Gast. Natürlich ist alles in der Videobeschreibung verlinkt. Und nun zurück zum Thema. Um die Frage zu beantworten, wie sich schwarze Löcher bilden, muss uns klar werden, dass Einsteins Relativität hier nicht mehr ausreicht. Wir brauchen mehr, viel mehr. Und zuerst müssen wir uns vielleicht selbst ein schwarzes Loch bauen. Dafür brauchen wir Quantenmechanik. Der erste Schritt sollte uns klar sein, oder? Wir finden einen supermassiven Stern und warten. Ja, wir warten einfach. Allzu lange müssen wir nicht warten. Massive Sterne leben nicht allzu lange. Einige Millionen Jahre sollten ausreichen bis zu einer Supernova. Zahlreiche Fusionen finden im Kern des sterbenden Sterns statt. Eisen bildet sich im tiefsten Kern. Das Ende der exothermen Reaktion. Wenn sich zwei Eisenkerne fusionieren, absorbieren sie Energie. Eine Menge davon. Aber sie lassen sie nicht mehr los. Elektronen werden in die Protonen des Eisenkerns geschleudert und ein Neutronenstern wird mit einer Supernova geboren. Nachdem die Supernova vorbei ist, bleibt ein Neutronenstern zurück. Ein Biest für sich selbst, mit der Größe einer Stadt und der Masse einer Sonne und der Dichte eines atomaren Kerns. Unterhalb des Eisenplasmas ist ein Neutronenstern ein quantenmechanisches Objekt. Und ein Quantenphänomen hält den Neutronenstern für einige Momente am Leben, bis es zum finalen Kollaps kommt. Um zu verstehen, wie es dazu kommt, müssen wir umdenken. Dimensional umdenken. Nicht mehr in 3D oder 4D. Wir müssten zu einer Dimension wechseln, die sich die sechsdimensionale Quantenphase nennt. Für einen Neutronenstern ist die Dimension aus beiden 3D-Positionen und 4D-Momentum. Es definiert den Volumen, den seltsame Materie in einen Neutronenstern einnehmen kann. In dem Video hier erfährt ihr mehr zu der seltsamen Materie. Nun, der genaue Ablauf, wie Materie des Neutronensterns den 6D-Quantenphasenraum einnimmt, hängt von zwei wichtigen Dingen ab. Den Pauli-Verbot und die Heisenbergsche Unschärferelation. Die beiden Prinzipien überwachen den Zustand zwischen einer Stabilität des Neutronensterns und dessen Kollaps. Pauli-Verbot sagt im Einfachen voraus, dass sich zwei Objekte niemals im selben Raum befinden können. In unserem Fall sind Fermionen gemeint. Teilchen mit einem halbzähligen Spin. Teilchen, aus denen Materie besteht, Elektronen, Protonen und Neutronen. Und Raum in diesem Fall, damit meine ich den Quantenphasenraum. Ein Fermion kann ohne Probleme denselben physischen Raum einnehmen wie ein anderer Fermion, solange sie nicht denselben Momentum oder eine andere Quanteneigenschaft teilen. Eine grundlegende Regel, die nicht verletzt werden darf. Diese Regel gibt uns die Form der Materie, so wie wir sie kennen. Im Falle eines Neutronensterns ist Position und Momentum in einem Quantenphasenraum komplett von Neutronen besetzt. Dieser recht seltsame Raum wird als degenerierte oder enttarnte Materie bezeichnet. Ein Zustand der Materie, der aufgrund von quantenmechanischen Effekten von der uns bekannten klassischen Physik abweicht. Und soweit wir wissen, gibt es absolut keinen Weg, um dem Pauli-Verbot zu entgehen. Zwei Fermione können nicht denselben Raum einnehmen. Schade. Damit war es das mit dem schwarzen Loch. Also, bis zur nächsten Folge. Der Angel. Moment. Da war doch noch ein Prinzip, oder? Die Heisenbergsche Unschärferelation war das doch. Sie besagt uns, dass die Eigenschaften eines Quantenobjektes fundamental nicht zu bestimmen sind. Dazu haben wir bereits eine Episode gemacht, aber ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Quantenmechanik beschreibt Materie als eine Verteilung von Wahrscheinlichkeiten. Die Eigenschaften eines Partikels existieren in einer Welle aus Wahrscheinlichkeiten. Position ist zum Beispiel eines der Eigenschaften. Ein Neutron ist nicht in einem bestimmten Raum eines anderen Fermionen. Ein Neutron existiert mehr in einer Wolke aus Wahrscheinlichkeiten einer Position. Eine wahrscheinlicher als die andere und eine vielleicht weniger wahrscheinlicher als die andere. Ein Neutron bleibt eine Wahrscheinlichkeit an Position, bis ein Neutron mit einem anderen Teilchen interagiert. An diesem Punkt ist seine Position bestimmt. Es ist wirklich ein unglaublich interessanter Effekt der Quantenmechanik, den wir bereits in einer Episode behandelt haben. Also ruhig mal anschauen. Okay, aber wir müssen wieder zum schwarzen Loch zurück. Die Heisenbergsche Unschärferelation sagt uns, dass die Eigenschaft von Quantenteilchen Position und Momentum einen Minimumgrad an Unschärfe haben muss. Wenn wir eine Eigenschaft davon bestimmen können, ist die andere Eigenschaft uns unbekannt und gibt uns eine hohe Wahrscheinlichkeit an möglichen Wahrscheinlichkeiten einer Eigenschaft, die wir nicht kennen. Das ist ein komplizierter Satz, das ist mir bewusst, einfach nur nochmal anhören. Und jetzt wird es interessant. Ein Neutronenstern besteht aus dem wohl dichtesten Material im Universum. Position befindet sich bereits auf der minimalsten Ebene der Unschärfe. Und jetzt sagt uns die Heisenbergsche Unschärfe, wisst ihr was, wir kürzen das ab. Wir nennen das jetzt HUR. Die HUR sagt uns, nee, Moment, das klingt auch komisch. Okay, zurück zu Heisenbergsche Unschärferelation. Also, die Heisenbergsche Ich muss mich hier wirklich zusammenreißen. Ihr kriegt zum ersten Mal meine Outtakes mit. Die Heisenbergsche Unschärferelation sagt uns, dass sie im Gegenzug dafür eine sehr, sehr hohe Unbestimmtheit des Momentums aufweisen müssen. Also werden sehr hohe Geschwindigkeiten der Neutronen im Wahrscheinlichkeitsraum erwartet. In unserem Quantenphasenraum haben die Neutronen ihre Position, doch der Raum des Momentums wird gigantisch vergrößert. Der Raum, den ein Neutronenstern einnimmt, je massiver es wird, wird kleiner, aber der Raum des Momentums nimmt immer zu. Bis jetzt ist unser Neutronenstern unglaublich massiv. Die Dichte des Sterns steigt und produziert damit recht seltsame Zustände von Materie. Es ist immer noch ein Stern, doch so langsam schleicht sich die Gefahr eines Ereignishorizonts innerhalb des Sterns an. Doch ein mögliches Ereignishorizont existiert noch nicht, solange die Größe des Sterns es nicht überschreitet, indem es an Masse gewinnt. Gewinnt jedoch ein Neutronenstern an Masse, schrumpft der Neutronenstern und überschreitet die Grenze des Horizonts. Eine bestimmte Menge an Masse, wo sich die Menge der Masse und der Ereignishorizont kreuzen. An dem Punkt wird ein schwarzes Loch geboren. Doch da ist ja immer noch ein Stern im schwarzen Loch. Was passiert mit ihm? Das ist vielleicht eine Frage, die wir in einer anderen Folge beantworten werden. Wir haben ein schwarzes Loch erschaffen. Aber welche Arten gibt es von schwarzen Löchern im Universum? Also wie bereits erwähnt, wenn ein Stern den letzten Brennstoff verbrennt, kann es kollabieren und in sich selbst fallen. Bei Kleinsternen, die bis zu etwa der dreifachen Sonnenmasse entsprechen, wird der neue Kern zu einem Neutronenstern oder in einen weißen Zwerg. Der Druck der Teilchen im Stern ist vielleicht stark genug, um gegen die eigene Gravitation anzukämpfen. Aber wenn es den Kampf verliert und zusammenbricht, komprimiert es sich weiter und erzeugt ein stellares schwarzes Loch. Schwarze Löcher, die durch den Kollaps einzelner Sterne entstehen, sind relativ klein, aber unglaublich dicht. Eines dieser Objekte packt mehr als die dreifache Sonnenmasse in den Durchmesser einer Stadt. Dies führt zu einer verrückten Menge an Gravitationskraft. Stellare schwarze Löcher verbrauchen den Staub und das Gas ihrer umgebenden Galaxien, wodurch sie immer größer werden. Die Milchstraße selbst enthält einige hundert Millionen stellare schwarze Löcher. Auch wenn kleine stellare schwarze Löcher der überwiegende Großteil im Universum sind, haben dennoch supermassive schwarze Löcher das Sagen. Diese Riesen sind Millionen oder sogar Milliarden mal so massereich wie die Sonne, haben aber ungefähr den gleichen Durchmesser. Es wird angenommen, dass sich so ein massives schwarzes Loch im Zentrum von jeder Galaxie befindet, natürlich auch in der Milchstraße. Wissenschaftler sind sich nicht sicher, wie so große Löcher entstehen können. Sobald sich die Riesen gebildet haben, sammeln sie Masse aus dem Staub und dem Gas um sie herum, Material, das im Zentrum der Galaxien reichlich vorhanden ist, so dass sie zu noch größeren Größen heranwachsen können. Supermassive schwarze Löcher können das Ereignis von Hunderten oder Tausenden winziger schwarzer Löcher sein, die miteinander verschmelzen. Es könnten aber auch große Gaswolken dafür verantwortlich sein, die zusammenbrechen und schnell an Masse zunehmen. Eine dritte Option ist der Zusammenbruch eines Sternhaufens, einer Gruppe von Sternen, die allesamt miteinander kollabieren. Und die vierte Variante könnten supermassive schwarze Löcher, die aus großen Ansammlungen dunkler Materie entstehen. Doch was ist wohl das massivste und größte schwarze Loch im Universum? Bei dem bis auf den heutigen Tag bekanntesten massereichen supermassiven schwarzen Loch S5-0014+813 handelt es sich um einen sogenannten Blazar, einem sehr kompakten und massereichen Quasar, dessen Jet auf die Erde gerichtet ist. Er weist sage und schreibe 40 Milliarden Sonnenmassen auf. Allein der Ereignishorizont von S5-0014+813, ich weiß, der Name ist sehr cool, ist im Durchmesser 47 Mal so groß wie die Distanz unserer Sonne zum Zwergplaneten Pluto. 47 Mal. Erreicht ein solches Monster die Masse von 50 Milliarden Sonnen, wird seine Gravitation so groß, dass es seinen eigenen Futterlieferanten vernichtet. In diesem Fall verspeist es seine strahlend helle Akkretionsscheibe, auf der sich bekanntlich zuerst Gas, Staub, Materie oder auch die Partikel des Lichts konzentrieren, bevor alles in das Innere des schwarzen Loches reinfällt. Bei diesem Vorgang kollabiert aber nicht das schwarze Loch selbst, sondern nur die ihm umgebende Akkretionsscheibe. Sie verliert zuerst an Energie, fällt in sich zusammen und endet im schwarzen Loch. Unser Universum ist unglaublich vielfältig und schwarze Löcher sind definitiv unglaublich faszinierend. An dieser Stelle möchte ich euch einen vorstellen, der sich vielleicht auch selbst kurz vorstellen mag und was er tut. Zudem bringt er uns einige sehr interessante Fakten über schwarze Löcher mit.
Hallo ihr Lieben, ich bin Ögi von Ögis Kosmos. Ich erzähle euch heute etwas über schwarze Löcher. Wenn ihr auf meinen Kanal kommt, dann werdet ihr etwas über die Entwicklung von Riesensternen erfahren. Ich freue mich auf euren Besuch und wünsche euch viel Spaß mit schwarzen Löchern. Wenn du in ein schwarzes Loch fallen würdest, hat die Theorie lange darauf hingewiesen, dass die Schwerkraft dich wie Spaghetti strecken würde. Du würdest sterben, bevor du die Singularität erreichen kannst. Eine 2012 in der Zeitschrift Nature veröffentlichte Studie schlug jedoch vor, dass Quanteneffekte dazu führen würden, dass sich der Ereignishorizont wie eine Feuerwand verhält und dass wir sofort tot wären. Wir würden gar nicht erst in das schwarze Loch fallen. Schwarze Löcher saugen nicht. Das Saugen wird dadurch verursacht, dass etwas in ein Vakuum gezogen wird, was das massive schwarze Loch definitiv nicht ist. Stattdessen fallen Objekte in sie hinein, genauso wie ein Apfel auf den Boden der Erde fällt. Er wird nicht angesaugt, als wäre die Erde ein Staubsauger. Für ein Objekt, das in ein schwarzes Loch fällt, ist nach außen einfach keine Richtung mehr. Das erste Objekt, das als schwarzes Loch betrachtet wird, ist Cygnus X1. Cygnus X1 war Gegenstand einer freundschaftlichen Wette zwischen Stephen Hawking und seinem Kollegen Kip Thorne aus dem Jahr 1974, wobei Hawking darauf setzte, dass die Quelle kein schwarzes Loch war. Im Jahr 1990 räumte Hawking eine Niederlage ein. Unmittelbar nach dem Urknall haben sich möglicherweise kleine schwarze Löcher gebildet. Der sich schnell ausdehnende Raum hat möglicherweise einige Regionen in winzige, dichte, schwarze Löcher gepresst, die weniger massereich als die Sonne waren. Wenn ein Stern zu nahe an einem schwarzen Loch vorbeikommt, kann der Stern auseinandergerissen werden. Astronomen schätzen, dass die Milchstraße zwischen 10 Millionen und 1 Milliarde schwarze Löcher hat, deren Masse etwa dreimal so groß ist wie die der Sonne, was natürlich auch die Grundvoraussetzung für die Geburt eines schwarzen Lochs ist. Schwarze Löcher sind ein hervorragendes Futter für Science-Fiction-Bücher und Filme. Im Film Interstellar hatte die Arbeit einiger Wissenschaftler zusammen mit dem VFX-Team des Films zu einem besseren Verständnis der Wissenschaftler, wie entfernte Sterne in der Nähe eines sich schnell drehenden schwarzen Lochs erscheinen könnten, geführt. Interstellar prophezeite das Aussehen eines schwarzen Lochs das allererste Mal in der Geschichte und 2019 bestätigte ein Foto eines echten schwarzen Lochs das Aussehen, wie im Film beschrieben. Ich bedanke mich bei Roma für die Kooperation, es hat sehr viel Spaß gemacht und nächste Woche kommt sogar noch etwas von uns beiden. Ich bedanke mich bei euch und wir sehen uns in meinem Video.
Vielen Dank dafür, Iggy. Falls ihr mehr von Iggy sehen möchtet, klickt unten in der Videobeschreibung auf ein Video, welches Iggy veröffentlicht hat, wo ich zu Gast bin und Iggy die Frage beantwortet, warum Riesensterne so groß werden können. Gerne vorbeischauen. Das Video ist nämlich meine allererste Kooperation und es hat mega viel Spaß gemacht. Ich sehe euch also im Video von Iggis Kosmos. Und auch hier, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch sehr gefallen. Falls es dem so ist, hinterlasst mir doch einen Daumen nach oben. Und falls ihr Fragen an mich habt, gerne meinen Social Media Links in der Beschreibung folgen. Danke fürs Zuschauen und ich sehe euch alle in der nächsten Folge der Entropy.